Das Thema ist heute die Kraft der Gemeinschaft und ich bin noch ganz erfüllt von den letzten Tagen. Ich komme nämlich sozusagen mehr oder weniger direkt, zumindest seit Mitternacht bin ich wieder da, von der Echt-Konferenz unserer Freikirche. Dieses Format gibt es immer einmal im Jahr, von Donnerstag bis Sonntag eigentlich. Also das geht da in Bremen noch bis heute Mittag weiter. Und ich empfinde das als totales Vorrecht, dass ich als Kind schon in diese, aber es wäre auch egal gewesen, wenn es eine andere gewesen wäre, eben mit meinen Eltern christliche Gemeinschaft kennengelernt habe, zu einer Gemeinde gehört habe und mir hat das gut getan und ich habe Gemeinde mein Leben lang so als tolle Familie erlebt, auch wenn ich selber eine biologische Familie habe, aber das öffnet doch nochmal den Horizont ganz anders, so ein Zusammenspiel von so viel verschiedenen Menschen, Generationen, Hintergründen, Geschichten, also ich finde, das ist so etwas, das ist eben eine Erfindung Gottes und das kann man gar nicht so anders irgendwie zusammenbringen. Gott in der Mitte und darum scharen sich Menschen ganz verschiedener Persönlichkeiten. Und wenn man heutzutage manchmal denkt, Christsein, Christentum oder gar Kirche hätte gar keine Relevanz, das auch, es gibt immer so einen kleinen Block einfach so als Information auch immer auf dieser Tagung, dass man mal kurz mit Statistiken konfrontiert wird und ich finde Statistiken ganz interessant und da konnte man dann sehen, dass sich seit 2001 unsere Freikirche verdoppelt hat in Deutschland. Also von wegen schrumpfende Kirchen, das muss überhaupt nicht so sein. Und 2018 war der Anteil der Kinder, die regelmäßig an Kindergottesdiensten teilnehmen in Deutschland, in unseren Freikirchen, 57%. Also da kann man auch nicht gerade von Nachwuchsproblemen reden, sondern Kinder machen die Hälfte oder in manchen Gemeinden mehr als die Hälfte aus. Also das ist schon etwas Besonderes und ja, ich freue mich immer wieder auf solchen Konferenzen Menschen aus ganz Deutschland zu treffen, denen ich über die Jahre schon mal begegnet sind. Vielleicht war man mal gemeinsam auf einer Freizeit, man hat sich bei irgendwelchen Seminaren kennengelernt und das Erstaunliche ist, auch wenn man sich gar nicht so tief oder länger kennengelernt hat, vielleicht nur eine kurze Phase unterwegs war, das ist gleich so eine ungebrochen liebevolle Gemeinschaft. Man sieht sich, da ist eine Freude, da ist eine ganz starke Verbindung. Und auf so einer Konferenz teilen dann eben verschiedene Gemeinden das, was sie mit Gott erlebt haben. Es ist erstaunlich, wie sich manche Gemeinden entwickeln, wie sich manche Gemeinden neu gegründet haben. Also es macht einfach Spaß zu sehen, wie das so in der Natur im Frühjahr ist. Das Grüne sprießt aus dem Boden und so ist das dann auch, wenn man sich gemeinsam trifft. Also wirklich inspirierend und natürlich gibt es dann auch Gastredner und man will lernen und ganz viel Impulse auch mitnehmen, die man hoffentlich umgesetzt bekommt. Also Gemeinschaft, Kraft der Gemeinschaft. Ich möchte heute in einen Text gehen der Apostelgeschichte und die ersten Christen waren eine faszinierende Gemeinschaft. Es ist ja auch gar nicht anders zu erklären, als dass das Modell nicht gleich wieder über Bord geworfen wurde oder gestorben ist, sondern bis heute sich fortpflanzt und Christen sind eine wachsende Gemeinschaft weltweit. Bis heute und ganz besonders auch in verfolgten Ländern. Christen gibt es, sie hießen anfangs die Menschen, die auf dem Weg sind, bevor man sie dann Christen nannte, auf dem Weg, nämlich Jesus nachzufolgen. Das ist das Herzstück, Jesus Christus kennenzulernen, den Auferstandenen, der Hölle, Tod und Teufel besiegt hat und mit dem deswegen eine unbändige Hoffnung in jedes Menschenleben kommt, der an Jesus Christus glaubt. Und so waren die ersten Christen eine faszinierende Gemeinschaft, oft sehr umkämpft, aber eine wachsende und fröhliche Gesellschaft. Und das haben sie nicht aus eigenen Mitteln, aus eigener Kraft, sondern Pfingsten war so die Geburtsstunde der Kirche. Pfingsten ist das Erlebnis, wo Gottes Geist sich ausgegossen hat über die Nachfolger Jesu. Und plötzlich war dieser verschreckte Haufen, der verängstigt war nach der Kreuzigung Jesu, ob es ihnen vielleicht auch an den Kragen geht, eigentlich eine Gruppe, die zum Sterben und Scheitern verurteilt war. Plötzlich waren sie inspiriert. Sie bekamen Mut, Freude, Sprachfähigkeit, eine Vollmacht, eine Kraft zu leben, sogar Kraft zu sterben, wenn sie verfolgt wurden. Unerklärlich, wenn sie nicht den Geist Gottes empfangen hätten. Diese Menschen waren verändert und sie lebten verändert und verändert auffällig. Und so ist es gar nicht erstaunlich, dass man auch liest, dass sie Gunst also tiefen Respekt beim ganzen Volk hatten. Und so lesen wir durch die Jahrhunderte, dass Christen, bei denen auch drin steckte, was drauf stand, also das ist natürlich immer erstmal gesetzt, aber dass Christen, bei denen tatsächlich lebte, was auf dem Label steht, dass sie immer wieder fasziniert haben, weil sie eine Liebe hatten und damit diese Liebe auch an ihr Umfeld weitergegeben haben, was eben einfach übernatürlich war. Und ich lese jetzt mal einen Text aus Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Also die Apostel, das waren die Jünger Jesu, die, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen waren, beziehungsweise einer, der nachberufen war. Also sie ließen sich unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht, also ein tiefer Respekt vor Gott, erfüllte alle Menschen in Jerusalem, also alle Menschen, nicht nur die Christen, sondern auch die, die das miterlebten. Und Gott wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Es wurde etwas sichtbar. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Das war damals besonders wichtig, weil es noch gar kein Sozialsystem gab. Wenn jemand Angehörige verlor, dann war er mittellos. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Also auch damals gab es schon Hausgruppen. Es gab diese größere Veranstaltung, da wo sie sich im Tempel trafen, ganz zentral, aber offensichtlich auch diese kleinen Gemeinschaften, Hausgruppen sozusagen. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Essen war schon immer etwas, was zu Christen gehörte, denn Gott lädt uns an seinen Tisch und deshalb laden Christen andere Menschen an ihren Tisch. Teilhabe, das kennzeichnet Christen. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott, Gott zu loben, Lieder zu singen, Gott zu danken. Das ist der Herzschlag der Christen, weil sie wissen, sie verdanken alles Gott. Alles Gute in ihrem Leben, das haben sie sich nicht selbst erarbeitet, nicht erleistet. Denn hinter allem, auch unserer Kraft, uns etwas zu erleisten, steht ja letztlich Gott, der uns das Leben einhaucht, der uns am Leben hält. Nichts können wir von alleine. Letztlich, wenn wir alles zurückführen, können wir nichts uns auf die Fahnen schreiben. Nicht mal einen Atemzug. Also sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und das zeigt uns, Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Gott rettet Menschen heraus aus Gottes Ferne, in Gottes Nähe und erschüttet damit Hoffnung aus in das Leben von Menschen. Wir können zwar gute Hinweisschilder sein, eine gelebte Botschaft, aber letztlich ist das dann doch immer wieder eine Sache zwischen Gott und dem Einzelnen. Aber Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Und in diesem Text merken wir, es gibt so 4 Säulen, die Christsein ausmachen. Also alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl, wie wir heute auch wieder und Christen weltweit, und beteten miteinander. Also es gibt sozusagen 4 Säulen. Christen lieben es. Was lieben sie denn? Sie lieben es zu lernen. Sich unterweisen lassen, das ist ja etwas zu lernen, nämlich aus dem Wort Gottes zu lernen. In dem Fall von den Aposteln, die ja ganz direkte, unmittelbare Erfahrungen mit Jesus gemacht haben. Damals gab es ja das, was wir heute das Neue Testament nennen, die Berichte über das Leben Jesu, noch nicht schriftlich. Das heißt, sie mussten es sich ja mündlich erzählen. Und natürlich waren sie dann ganz nah an den Menschen dran, die Jesus erlebt hatten, bevor wieder Jesus zurück zu seinem Vater in den Himmel ging nach der Auferstehung. Also sie lernten, sie waren lernhungrig. Christen lernen gerne dazu. Das kennzeichnet Christen. Und sie lieben es, durch das Lernen zu wachsen, ihre Persönlichkeit zu entfalten, letztlich Jesus nachzufolgen. Nachfolge heißt ja, ich gehe Schritt für Schritt weiter, ich bleibe nicht stehen. Menschen folgen Jesus nach. Jesus ist das Leitbild, der Maßstab für alles, er ist das Vergleichsbild, er ist das Vorbild. Und darin gilt es zu lernen, immer wieder gute Umsetzung, persönliche, individuelle Umsetzung zu finden, Jesus-mäßig zu leben. Also das erste, Christen lieben es zu lernen. Aber Christen lieben es auch einander und anderen zu dienen. Und das kann man mit dem Begriff Gemeinschaft beschreiben. Anteil geben, ein Stück Leben zu teilen. Wenn vorhin von einem Umzug geredet wurde, ja, dann ist das etwas Typisches, dass wenn jemand in einer Gemeinde Hilfe braucht, dann wird heutzutage eine Mail rumgeschickt und dann gibt es in aller Regel Menschen, die irgendwie schaffen, sich dann Zeit zu nehmen und die dann einfach miteinander etwas anpacken. Ich hoffe, jeder hat das schon erlebt. Und wenn du das noch gar nicht erlebt hast, dann bleib einfach eine Weile mit uns unterwegs. Und ich bin mir sicher, du wirst das erleben. Und nicht nur bei solchen praktischen Dingen wie einem Umzug. Also Christen lieben es, einander und anderen zu dienen. Und das Entscheidende ist ja auch, dass Christen tatsächlich eine Gesellschaft zum Wohle aller noch nicht Mitglieder sind. Christen leben so, dass sie anderen dienen. Also es gibt so viele geschlossene Gesellschaften, aber auf Christen trifft das nicht zu, wenn sie denn wirklich Jesus nachfolgen. Jesus hatte immer offene Arme. Jesus hat sich immer bei neuen Menschen rumgetrieben. Jesus war immer unterwegs zu den Menschen. Er hat Menschen gesehen, er hat Menschen berührt. Jesus hat Menschen geliebt. Und so können auch wir das nicht anders, als wenn wir unterwegs sind in unserem Alltag, als Menschen zu lieben. Und wenn man Menschen liebt, dann spürt man etwas, was sie gerade brauchen. Und dann wird es eine Freude, ihnen mit dem zu dienen, was man eben geben kann, was man teilen kann. Und letzten Sonntag hatten wir das Thema meine Geschichte erzählen. Wir ermutigen uns auch und spornen uns an, indem wir uns unsere Geschichten erzählen, was wir erleben, was wir mit Gott erleben. Das ist inspirierend, das macht Mut. Einander dienen heißt eben einander ermutigen, anspornen, anfeuern, sich auch durchaus korrigieren, sich zu reiben, sich zu veredeln, indem man sich auseinandersetzt, miteinander ringt. Eine wunderbare Gemeinschaft, eine echte Gemeinschaft, eine aufrichtige Gemeinschaft. Also Christen lieben es zu lernen, für sich persönlich und andere. Sie lieben es, einander und anderen zu dienen. Sie lieben es, gemeinsam von Christus her zu leben. Abendmahl feiern. Abendmahl ist ein ganz starkes Zeichen. Etwas ganz stark Verbindendes. Ein starkes Zeichen für einen noch viel stärkeren Inhalt. Nämlich, dass da ein Gott ist, der uns so sehr liebt, dass er zu uns kommt und die Distanz überwindet und diesen Graben unseres Versagens, unserer Schuld, in die wir geraten können, in diesen ganzen Abstand von Mist und Dunklem und Düsterem und Schwierigem, Problematischem, Zerstörerischem, was wir in dieser Welt haben und was wir auch in unserem Herzen finden, um diesen Graben zu überwinden. Da ist ein Entgegen, ein zuvorkommender Gott, der in Jesus Christus das klare Gesicht bekommen hat. Unser Gott hat einen Namen, unser Gott hat ein Gesicht, Jesus Christus. Und wir können ihm nachspüren, wenn wir in der Bibel die Evangelien lesen. Wir machen uns kein Gottesbild, sondern wenn es denn einen Gott gibt, dann können wir nur darauf warten, dass er sich offenbart. Und wir glauben, er hat es. Der Schöpfer des Universums liebt uns so sehr, dass er sich offenbart hat in Jesus Christus, in diesem Lieben, dieser liebenden Person, in der Person, die die Liebe selbst war. Und das Abendmahl zeigt uns, mit welcher Liebe Jesus liebt, mit einer hingebenden Liebe, dass er für uns jeden Abgrund überwindet, dass er sich hingibt und deshalb ist er der gekreuzigte Gott, der sich in seiner Liebe für uns hingegeben hat. Und im Abendmahl feiern wir das, dass er sein Leben für uns gegeben hat, damit wir frei werden, damit die Tür auf ist zum Himmel, zu Gottes Gegenwart, dass wir Kinder Gottes werden können, weil Jesus uns die Tür aufgerissen hat. Gott jetzt vor uns steht und uns in eine Umarmung nach Hause lieben will. Eine ganz starke Gemeinschaft, die daher lebt, was Christus für uns getan hat. Also eine Gemeinschaft von Christus her zu leben. Und was heißt das denn dann? Abendmahl feiern heißt, ja, ich bin bedürftig. Das klingt jetzt erstmal gar nicht innovativ, weil wir wollen ja alle so stark sein und bemühen uns ja auch, unsere Fassaden so aufrecht zu erhalten, dass wir möglichst cool sind und möglichst unantastbar. Aber wer ehrlich ist, der weiß doch, wie schnell er versagt, wie schnell er nicht das schafft, was er eigentlich möchte, sich vorgenommen hat. Dass selbst wenn wir das Beste wollen, es doch oft nicht gut genug machen. Ich meine nicht anderen gut genug, sondern wo wir selber merken, da haben wir Worte gewählt, da haben wir Dinge getan oder unterlassen. Da merken wir selber, das war nicht gut, das war nicht hilfreich. Und wir wünschen uns da Veränderung. Das heißt, wir brauchen doch alle Vergebung. Wir werden doch schuldig in unserem Leben aneinander. Und die Bibel lehrt uns, da wo wir aneinander schuldig werden, werden wir auch an Gott schuldig, weil er ja unseren Nächsten liebt. Und wo wir den Nächsten übersehen, ihn nicht mit Gottes Augen sehen, da werden wir schuldig. Also wir brauchen Vergebung. Und insofern ist das so ein Herzstück, dass wir die Masken fallen lassen können und ehrlich werden können und sagen können, ja, so gut ist, was ich auch tun mag in meinem Leben. Aber da gibt es auch Dinge, die sind Murks. Die waren Mist und die sind Mist und die werden Mist sein. Und dafür brauche ich auch immer wieder Vergebung. Ohne Vergebung können wir nicht leben, wenn wir uns nicht in die Tasche lügen wollen. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Vergebung von Gott und wir brauchen Vergebung von Menschen. Und es ist eine große Entlastung, wenn wir Vergebung bekommen. Und es ist eine große Entlastung, wenn wir auch vergeben können. Das heißt nicht, dass wir sagen, dass das, was geschehen ist, etwas schön geredet werden soll. Gott hasst alles Zerstörerische, aber er liebt den Menschen. Und wenn wir nicht lernen zu vergeben, dann werden wir bitter werden. Und insofern bietet Gott uns Vergebung an, damit wir vergeben können. Und so ist das vielleicht manchmal, dass wir verstehen, wie wohl es tut, dass wir selber uns so unter das Kreuz begeben können. Das heißt ja im Bild, ich nehme Vergebung an. Und wenn ich dann auf den anderen sehe, fällt es mir vielleicht schwer zu sagen, das vergebe ich, das lasse ich los. Aber wenn ich mir im Bild vorstelle, dass mein Gott, der mich in eine Umarmung einlädt, auch den anderen ruft unter das Kreuz, dann kann ich vielleicht den anderen auch unterm Kreuz sehen. Und dann kann ich ihm vielleicht diese gemeinsame Umarmung Gottes gönnen. Und unter diesem Blickwinkel wird es vielleicht leichter zu vergeben, weil ich den anderen auch unter Gottes Gnade sehe. Ein Vorrecht, Vergebung von Gott zu empfangen und Vergebung wieder weiterzugeben. Aber wie sollen wir etwas weitergeben, wenn wir selbst nicht empfangen haben? Wir können nur das geben, was wir haben. Insofern Abendmahl ein ganz starkes Zeichen, dass wir aus Vergebung leben und deshalb auch ein Leben führen, das ein Gnadenraum ist, Lebensraum für andere bietet, in allem Versagen und Scheitern. Also eine ganz starke Gemeinschaft und zugleich ein Bündnis, wo wir uns, wenn wir Abendmahl feiern, immer wieder darauf festlegen und sagen, genau, daran wollen wir uns festmachen. Für uns persönlich können wir heute wieder Gottes Vergebung annehmen und uns entlasten lassen. Aber das ist kein Freibrief, sondern wir holen uns damit auch Gottes Kraft ins Leben und sagen, ja Gott, ich möchte dein Kind sein, ich möchte dir nachfolgen, Jesus, Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Und schenkt mir die nötigen Veränderungen. Aus eigener Kraft ist es sehr begrenzt, was ich nachhaltig schaffe. Aber aus Gottes Kraft sind wirkliche Veränderungen möglich, dass wir echte Befreiung erleben. Und Es geht nicht nur um Vergebung im Sinne, dass wir befreit werden von dunklem, zerstörerischen und Last, sondern es geht ja auch um Heilung. Jesus macht am Kreuz auf Golgatha uns grundsätzlich heil, weil er uns in unser Zuhause versetzt, Kinder Gottes zu sein. Er gibt uns eine Klarheit, woher wir kommen und wohin wir gehen, eine tiefe Geborgenheit, einen Frieden, ein vollständiges Heilsein. Und da, wo wir wirkliche Annahme erleben, da wird auch innerlich etwas heil bei uns. Da bekommen wir eine stabile Identität. Und das hat auch körperliche Auswirkungen. Jesus ist für unser ganzheitliches Heil gestorben. Und da dürfen wir eintreten, wenn wir Abendmahl feiern und sagen, ja, das wünsche ich mir. Darum möchte ich dir vertrauen, dass das möglich wird. Dass ich ganzheitlich heil werde durch dich und bei dir. Und Christen lieben es, gemeinsam von Christus her zu leben. Das ist das Abendmahl. Und als letztes, Christen lieben es, auf Gottes Möglichkeiten ausgerichtet zu leben. Wie armselig ist das manchmal, wenn wir in krassen Situationen nur das haben, was wir haben. Und selbst wenn wir dann zusammenwerfen, was noch die anderen haben, dann gibt es doch so und so viele Momente, wo wir merken, dass da immer noch eine Armut bleibt. Und wie reich ist das dann, wenn wir uns auf Gottes Möglichkeiten ausrichten können? Und das heißt es eigentlich zu beten, dass wir nicht auf unsere Probleme schauen, sondern auf Gottes Möglichkeiten. Wie er uns durch diese Probleme durchbringen kann, wie er Möglichkeiten, Umstände verändern kann. Aber wie er einfach unser Herz verändert, mit den Dingen umzugehen. Gott hat großartige Möglichkeiten. Da, wo wir anfangen zu beten, da passieren erstaunliche Dinge, die nicht zu erklären sind. In dieser Häufung. Also können wir noch einmal zusammenfassen, wenn wir auf diesen Bibeltext schauen, diese vierfache Gemeinschaft ist eine lernende Gemeinschaft, eine Jesus-Nachfolge, eine dienende Gemeinschaft, ein Miteinander-Teilen, echte Gemeinschaft, eine heilende Gemeinschaft, weil wir vom Abendmahl herkommen, von der Vergebung Gottes leben, die eine umfassende Heilung in unser Leben bringt und eben eine betende Gemeinschaft. Und das heißt, wir richten uns auf Gottes Möglichkeiten aus, die viel größer und viel umfangreicher sind. Und damit haben wir eine Hoffnungsorientierung und eine starke Perspektive. Und wir müssen nicht in dunkle Löcher fallen. Und wir müssen nicht Angst und Sorge haben im Nebel unserer Tage, sondern wir haben eine Orientierung, eine starke Orientierung. Diese Gemeinschaft hat immer auch fasziniert. Und so schreibt Plinius der Jüngere, römischer Geschichtsschreiber, Verwalter und Statthalter von Bithynien, das war einem Landstrich in Kleinasien, der heutigen Türkei. Und seine Briefe, von denen 10 Bände noch erhalten sind, geben einigen Aufschluss, auch über das Christentum der damaligen Zeit. Die Christen wurden ja auch immer besonders beäugt, weil sie ja nicht die römischen Kaiser angebetet haben, sondern nur ihren Gott. Und damit waren sie natürlich ein Ärgernis. Insbesondere das 10. Buch, was um 112 nach Christus verfasst wurde, enthält einige interessante Passagen. In einem Brief an den Kaiser Trajan schreibt Plinius: Sie, die Christen, haben die Angewohnheit, sich an einem festen Tag vor Tagesanbruch schon zu treffen, wo sie in abwechselnden Versen Hymnen an Christus singen, so wie zu einem Gott. Denn Christus ist für die Christen Gott. Und sie verpflichten sich gemeinsam durch einen feierlichen Schwur, also interessant, wie er das so beschreibt, keine bösen Taten zu begehen, niemals zu betrügen, Diebstahl oder Ehebruch zu begehen, niemals ihr Wort zu brechen, noch ein Vertrauen zu brechen, wenn ihnen auferlegt wurde, etwas zu überbringen. Das kann man sich schon vorstellen damals, ne? Wenn man da die Kasse irgendwie vielleicht so ein paar Kilometer über einen Feldweg irgendwie bringen musste, hat man vielleicht doch mal gern was in die eigene Tasche gesteckt, hat ja keiner zugeguckt, ne? Gab ja noch nicht so die Überwachung. Aber Christen verpflichteten sich, ehrlich zu sein. Und damit sind sie aufgefallen. Das war erstaunlich. Und er schreibt weiter, danach war es ihr Brauch, sich zu trennen und wieder zu treffen, um gemeinsam zu speisen. Aber nur eine Speise einfacher und harmloser Art. Was immer harmlos sein mag. Offensichtlich Ja, ist das ganz interessant, wie Nicht-Christen beschreiben, wie Christen sich treffen, welche Werte sie miteinander leben. Und ich finde, dieser Bericht hat doch Ähnlichkeit mit dem Bericht, den die Christen selbst über sich verfasst haben. Und auch hier werden wir heute ja essen zusammen, weil Essen irgendwie dazugehört. Und ich hoffe, es wird ein harmloses Essen werden. Ob es ein einfaches ist, kann sein. Aber das Schöne ist ja eben auch die Gemeinschaft, dass wir miteinander innerlich und äußerlich satt werden. Und da geht es nicht darum, ob wir ein opulentes Mahl haben. Wobei ich finde, manchmal haben wir da wirklich beim Buffet Sachen dabei. Da denkt man, man ist eher im Fünf-Sterne-Hotel gelandet. Also ich finde, da gibt es so richtig begnadete Menschen, die sich dann auch noch die Zeit nehmen, sowas Tolles zu kreieren. Aber selbst wenn wir nur Brot miteinander teilen würden, dann wäre es geteiltes Brot. Also in dieser Verbundenheit der Christen mit Christus liegt eine übernatürliche Kraft der Gemeinschaft. Man könnte sagen, ein Verflochtensein aus Fäden der Gnade. Eine wundervolle Harmonie von versöhnter Vielfalt. Die Kraft der Gemeinschaft besteht, und ich habe es ja schon gesagt, in einem Gnadenraum. Weil wir von der Liebe, der unverdienten Liebe Gottes leben, ist christliche Gemeinschaft immer ein Gnadenraum. Christus ist ja selbst gekommen, nicht um zu verurteilen, sondern um zu retten. Das heißt, das beschwingt Christen. Wir sind nicht miteinander, um uns zu beurteilen, sondern um einander zu dienen und uns zu lieben, um uns voranzubringen, uns gegenseitig zu helfen, uns zu entwickeln. Also nur das Beste. Das zeichnet Christen aus. Ein Gnadenraum. Gnade ist eine Kraft, die eben über alles Leisten und Vermögen, über Scheitern und Versagen hinaus durch Vergebung einen Lebensraum schafft. Dass sich niemand verstecken muss, weil wir alle glauben und wissen, dass wir von Vergebung leben, werden wir barmherzig, wenn dem anderen was passiert. Wenn der andere ehrlich auf uns zukommt und sich entschuldigt, weil er etwas vermasselt hat. Aber ich glaube, gnädig kann nur jemand sein, der Gnade erfahren hat und der an einen gnädigen Gott glaubt. Es gibt so viele, die denken, es gibt vielleicht einen strengen Gott, weil sie vielleicht strenge Vorbilder hatten. Und dann ist Liebe ganz schwer. Ich glaube an einen liebenden Gott. In der Bibel heißt es, Gott ist Liebe. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Das ist uns in Johannes 10, Vers 11b überliefert. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Das Leben haben. Deshalb ist christliche Gemeinschaft ein Lebensraum, ein Gnadenraum. Und eben ein harmonisches Miteinander von versöhnter Vielfalt. Ich lese gern Bücher von Martin Schleske. Das ist ein Geigenbauer. Und ich verstehe nun wirklich nichts von Instrumentenbau, aber es ist klasse, was er immer wieder so als Bild nimmt aus dem Geigenbau. Und das zeigt, wie es in christlicher Gemeinschaft lebt und ein Bild für Glauben wird. Und er schreibt in einem Buch über das Geheimnis des Geigenlacks, der nämlich aus harten und weichen Harzen, aus Ölen und Pigmenten besteht. Wir denken ja, so eine Geige ist einfach so ein Lack. Also ich habe mal für meinen Mann vor weiß nicht wie vielen Jahrzehnten so ein Spiel gemacht, Karom und großes Holzbrett. Das habe ich dann auch mit Bootslack lackiert, aber ich habe einfach einen Lack gekauft. Ne? Und der kam dann x-mal darüber. Ich glaube, 7-mal musste man das irgendwie machen. Aber das war einfach nur ein Lack. Also Geigenlack, das ist was viel Feineres. Also es ist erstaunlich, was da alles in dieser Rezeptur von einem guten Lack zusammenkommt. Nämlich, wie gesagt, harte und weiche Harze, Öle, ganz verschiedene Pigmente. Und so stellt eigentlich christliche Gemeinschaft eine Rezeptur aus lauter verschiedenen Substanzen, verschiedenen wundervollen Persönlichkeiten dar. Und der Lack einer Geige, das war mir auch gar nicht so klar, dient eben einerseits der Schönheit. Und die ganz besonders teuren Geigen, die haben so eine Schönheit. Und der Lack dient auch nicht nur der Widerstandskraft einer Geige, sondern dem Klang. Das war mir auch überhaupt nicht klar. Dass sozusagen je nachdem, wie man diesen Lack mischt, was man da zusammenrührt und aufstreicht, verändert sich der Klang. Also das heißt, wir alle zusammen, wenn wir das jetzt übertragen, dürfen ein guter Klang sein. Jeder für sich schon, aber miteinander klingt da etwas zusammen in diese Welt. Ein schönes Bild, finde ich. Und wer mal den Genuss eines Orchesters hatte, wir hatten jetzt am Anfang im Intro ja sozusagen diesen Chor, der da gesungen hat, das ist schon was Besonderes, wenn so viele Stimmen sich verdichten. Es ist nämlich so, wenn wir einfach 6 Milliarden Einzelresonanzen nehmen, dann ist die Summe bloß ein nerviges Rauschen. Aber unsere Berufung zur Gemeinschaft um Christus gleicht einer großartigen Komposition. Das Interessante ist in der Bibel, dass ganz oft persönlich gesprochen wird, wie zu einem Du, aber immer Gemeinschaft mit gemeint wird. Das wird dann sehr deutlich im letzten Buch der Bibel bei den Sendschreiben, aber ja auch an den ganzen Briefen, die an Gemeinden gerichtet sind. Alle Gemeinschaften, in denen wir leben, sind nämlich vor Gott ein Du. Deine Gruppe, dein Hauskreis, deine Ehe, deine Familie, deine Firma, dein Team, Gott liebt Gemeinschaften. Er selbst ist ja in sich Gemeinschaft. Er ist der dreieine Gott. Und das ist nochmal ein anderer Blickwinkel, den ich auch betonen möchte heute. Sonst sage ich ja auch viel, wie einzigartig jeder gemacht ist. Und tatsächlich hat jeder von Gott, weil er Gottes gute Schöpfung ist, diese unverlierbare Würde und die kommt jedem Menschen gleich. Aber unsere wirkliche Berufung liegt darin, ein Du für Gott zu sein. Und zwar nicht individuell, sondern in einer Gemeinschaft. Denn eigentlich veredeln wir uns erst in einer Gemeinschaft, indem wir es schaffen, mit anderen zusammenzuleben und eine gute Gemeinschaft zu bilden. Unsere Gesellschaft ist sehr individualistisch, aber das ist sehr verarmt. Alle Gemeinschaften, in denen wir leben, sind vor Gott ein Du. Und vielleicht kannst du dich jetzt einmal so reinfühlen. Wie ist das denn in deinem Team auf der Arbeit, wenn ihr ein Du für Gott seid? Was ist das für ein Du? Oder eure Ehe, was seid ihr für ein Du? Ein wohlklingendes oder ein nerviges Rauschen? Was seid ihr in eurem Team? Ich denke, ihr gehört alle zu irgendwelchen Gruppen. Ihr habt Familie, ihr habt Ehe, ihr habt Freundschaften, Teams. Was seid ihr für ein Du? Und ist es nicht toll, dass indem ihr in dem Team seid, ihr könnt da etwas leben und entfalten, dass da Gott ein tolles Du entgegen klingt, weil ihr diese Gemeinschaft mitprägt, in der ihr lebt. Ein großartiger Gedanke, dass wir für mehr leben als für uns, auf uns beschränkt. Jeder Einzelne besitzt natürlich seine unverlierbare Würde. Niemand geht im Du auf, nein. Aber aus Sicht des Himmels sind wir immer ein lebendiger Organismus in unseren Gruppen. Und Symphonie ist eigentlich der Inbegriff des Einsseins. Symphonia heißt ja zusammenklingen. Und wir wollen nicht lauter Einzelresonanzen sein, die nervig rauschen, sondern wir wollen eine großartige Komposition sein. Und ich denke, diese erste Gemeinde, die zeigt uns, wie das geht. Und welche Kräfte da auch wirken in dieser Gemeinschaft, da ist diese Widerstandskraft. Auch durch Schweres zu gehen, weil wir miteinander tragen. Widerstandskraft gegen das Böse. Erlöse uns von dem Bösen, aufzustehen gegen das Böse. Und so haben Christen zu allen Zeiten den Mut gewonnen, aufzustehen für ungerechte Zustände. Und ob das nun heute Menschenhandel oder andere ungerechte Zustände sind, wir dürfen aufstehen und dem Recht Gottes eine Stimme geben. Widerstandskraft, aber eben auch eine Bindungskraft, dass wir verbunden sind und dass Treue einen Wert hat. Dass man nicht nach Gefühl sagt, ach, das bringt mir jetzt gerade nichts, diese Gemeinschaft, da gehe ich wieder raus. Lebensabschnittspartner, solange wie ich halt irgendwie möglichst viel selbst kriege und Wenn ich nicht mehr so viel kriege, dann gibt es vielleicht was Besseres, eine Gesellschaft, die nicht mehr repariert, sondern die wegwirft. Aber christliche Gemeinschaft hat Bindungskraft, Verbindlichkeit und nicht die Angst, dass man im Binden ärmer wird, sondern dass man bereichert, selbst einen Wert hat in dieser Bindung und auch der andere einen Wert hat. Es ist eine Stärke, sich binden zu können, weil es auch zeigt, man lebt lieber oder eher in der Liebe als in der Furcht. Und dann ist da eine Kraft zu integrieren, eine Integrationskraft. Dieser Gott, der die Arme für alle weit aufmacht, der in Jesus gekreuzigte Gott, der seine Arme ausgebreitet hat und uns die Nägelmale entgegensteckt und uns zeigt, wie sehr er uns liebt, der lädt alle an seinen Tisch. Also sind wir eine einladende Gesellschaft. Wir dürfen die Kraft zu einladender Herzlichkeit haben. Und entwickeln, weiterentwickeln, Gastfreundschaft leben. Dass wir Menschen einfach willkommen heißen, ganz egal, welchen Hintergrund sie haben, welche Nationalität sie haben, was sie erlebt haben. Wir dürfen Menschen mit Gottes Auge sehen. Ja, und die tiefste Gemeinschaft ist deshalb eigentlich gemeinsamer Lobpreis, weil es eine hörbar werdende Gemeinschaft des Glaubens ist. Deshalb singen wir so gerne, deshalb haben wir in jedem Gottesdienst und gleich kommt nach dem Abendmahl eine Gemeinschaft, in der wir uns auf Gott ausrichten und begeistert von Gott sind, ihn feiern und deswegen übersprudeln, Gott irgendwie zu danken, zu sagen, wie toll und großartig er ist, denn nur er schafft so eine Kraft von Gemeinschaft. Nur Gott schafft es. Wir sind Personen, Personum, durch Klang heißt das übersetzt. Was klingt durch uns? Was klingt durch dich in dein Umfeld? Du kannst heute den Herzschlag Gottes aufnehmen und diesen Herzschlag klingen lassen, indem du ein lernfröhlicher Mensch bleibst und Jesus Nachfolge lernst, indem du ein dienender Mensch bleibst, indem du nicht nur den Menschen, die du liebst, dienst, sondern anderen dienst, mit denen du zusammenkommst. Immer der Gedanke, eine Gemeinschaft zum Wohle der noch nicht Mitglieder zu sein. Wie schön ist es, wenn wir offene Familien leben, offene Arbeitskreise haben, offene Teams haben, wo jeder neu willkommen ist. Also lernbereit, dienend, heilsame Gemeinschaft fördernd. Und im Gebet bleiben. Nicht nur selbst machen, sondern Gott machen lassen. Auf Gottes Möglichkeiten fokussiert bleiben. Wo willst du das zum Klingen bringen? Wo willst du anfangen, für Menschen zu beten, für ihre Situationen und Gott hier hineinlassen, dass Übernatürliches mehr geschieht, was nur menschlich möglich ist? Dass übernatürliche Ermutigung, Trost, Korrektur entsteht. Wir dürfen in den Gemeinschaften, in denen wir leben, etwas zum Klingen bringen von Gottes großer Liebe. Und Gemeinschaft hat einfach eine unheimliche Kraft. Weil wir Gott in die Mitte holen und dann noch alles zusammenwerfen, das ist richtig stark. Wir haben ja schon oft solche Teenie-Wochen im März gemacht mit den Studenten von Masters Commission in Berlin oder auch schon aus der Schweiz. Und da gab es dann immer diese Videos, weil diese Wochen immer heißen, jeder ist einzigartig, gemeinsam sind wir stark. Und ich liebe diese Filme, ich wollte euch nur verschonen, weil sonst würdet ihr das jetzt zum zweiten oder dritten oder weiß ich nicht oft wie mal sehen. Aber diese Comics sozusagen, da laufen diese einzelnen Ameisen und man sieht schon bedrohlich dieses Rüsseltier, was da schon so anrückt, wie so ein massiver Felsblock und gleich weiß man ja, ahnt man ja schon, jetzt werden diese armen Ameisen alle eingesaugt und das war's. Und dann sozusagen saugt auch das Rüsseltier schon, aber die Ameisen, die ketten sich so aneinander, dass sie sich zusammenrollen wie so ein Ball und dann stoppt dieser Ameisenball vor diesem Rüsseltier sozusagen an diesem Rüssel und dann kriegt das arme Rüsseltier ja keine Luft mehr, weil da so ein Ball sich ballt und dann muss er leider aufhören, wieder ausatmen und zack sind die Ameisen weit weg und in Sicherheit. Das haben sie nur gemeinsam geschafft. So eine einzelne Ameise hat überhaupt keine Chance. Wir als einzelne Ameisen haben oft keine Chance in dem, wo wir drinstehen. Aber wie cool ist das, eine starke Gemeinschaft zu bilden. Und davon gibt es viele Bilder. Und die Bibel ermutigt uns, dass wir uns eins machen, dass wir diese Kraft der Gemeinschaft schätzen lernen. Und im Abendmahl ruft uns Gott sozusagen an seinen Tisch. Und wir möchten Gott einladen in unsere Gemeinschaft miteinander. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir so, dass ich schon so oft, ich kann es gar nicht zählen, im kleinen und im großen Stil die Kraft von Gemeinschaft erlebt habe. Eben diese Kraft einer übernatürlichen Gemeinschaft. Und ich danke dir, dass du heute da bist und jeden persönlich einlädst in diese Gemeinschaft, bei der du der Initiator bist. Du lädst an den Tisch. Und da, wo du bist, da ist Liebe. Und du lädst uns ein. Und das Einzige, was wir eigentlich begreifen müssen, ist, dass wir ehrlich werden und wissen, dass wir bedürftig sind. Nicht in einem negativen Sinne, aber diese Liebe, die es bei dir gibt, die haben wir nicht. Und deshalb wollen wir ganz dicht an dich ran, weil bei dir echte, dauerhafte, ewige Liebe zu finden ist. Und weil wir dann diese Liebe teilen können und in unsere Gemeinschaften tragen können. Und es ist die schönste, wirklich die beste Abhängigkeit, in die wir treten können, dass wir uns unter deine Regie an den Tisch deiner Liebe begeben. Die beste Entscheidung unseres Lebens. Und ich danke dir, dass du uns Abendmahl so als Bündnis gibst, dass wir, wo wir dich schon nicht so sehen können direkt, dass wir da starke Zeichen haben, in die wir immer wieder eintreten können und etwas festmachen können. Und mit jedem Abendmahl, was wir feiern, ob erstmals oder zum x-ten Mal, sind wir eingeladen an den Tisch deiner Gnade, an den Tisch, wo du Lebensraum schaffst für uns alle hier und für viele, viele Menschen mehr auf der ganzen Welt. Und du stehst so vor uns und lädst uns ein und wir dürfen uns entscheiden. In deiner Liebe zwingst du niemanden in deine Gemeinschaft. Du zwingst niemanden an deinen Tisch. Aber wie blöd wäre das, wenn wir als hungrige Menschen nicht an deinem Tisch satt werden wollten. Und so lade ich dich ein, Geist Gottes, komm du und mal du uns deine Liebe ins Herz. Zeig du uns, was das bedeutet, in Gemeinschaft mit dir zu leben. Lass diese Sehnsucht in uns so klar sein, dass wir gerne in deine Umarmung zu Hause, nach Hause kommen. Danke für das Angebot deiner Entlastung, deiner Vergebung. Danke für deine heilende Gegenwart und für die Kraft, verändert zu leben. Die Kraft, deine Liebe in diese Welt zu bringen, in die unmöglichsten Situationen, in alle möglichen Umstände, wo wir keine Liebe mehr hätten, aber da haben wir die Liebe von dir. Das ist stark. Und danke, dass wir dafür zusammenstehen, dass du uns damit nicht alleine lässt, sondern dass wir zusammen verbunden sein dürfen, um uns anzufeuern, deiner Liebe ein Gesicht zu zeigen, einen guten Klang zu bringen. Hilf du uns, dass wir deine Liebe zum Klingen bringen, da wo wir hinkommen. Das macht den Unterschied. Amen.